Manchmal merkt man es nicht sofort. Nicht an einem großen Knall, sondern an den kleinen Momenten. Du wachst auf und fühlst dich trotzdem erschöpft. Du sitzt vor deiner To-Do-Liste und alles fühlt sich schwerer an als sonst. Und irgendwo im Hinterkopf taucht die Frage auf, ist es jetzt einfach nur ein anstrengender Tag oder ein Zeichen, dass gerade etwas bei mir aus der Balance gerät? Genau darum geht's heute, nämlich um mentale Gesundheit und diesen unsichtbaren Teil unseres Lebens, der beeinflusst, wie wir denken, fühlen, arbeiten und lieben. Und darum, warum wir oft viel zu spät merken, dass wir Unterstützung brauchen. Mein Gast heute ist Julina Behring. Julina ist Psychologin, arbeitet mit Kreativen, Teams und Unternehmen und sie versteht sehr gut, warum so viele von uns weit über ihre Grenzen gehen, bevor sie sich Hilfe holen. Sie nennt sich selbst Mental Tour Guide und zeigt, dass mentale Gesundheit eben kein Nice-to-have ist, sondern absolut notwendig. Wir sprechen darüber, wie du Warnsignale erkennst, welche Mythen über mentale Gesundheit richtig gefährlich werden können, warum Social Media oft mehr Druck macht, als es hilft und wie du die Unterstützung suchst, bevor es im Zweifel auch beruflich teuer wird. Und am Ende gibt's wie immer ein paar klare, sofort umsetzbare Lifehacks. Legen wir los.
Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.
Ich bin Julina Behring, ohne Haar. Bin Psychologin und arbeite jetzt seit 4 Jahren in der Selbstständigkeit, viel in der Kreativbranche, das heißt im Gaming- und Content-Creator-Bereich, biete da psychologische Beratung an, aber eben auch bei Firmen, vor allem auch im Kreativbereich tatsächlich, die halt, also Redaktionen und Agenturen, arbeite da mit Mitarbeitern und Führungskräften zusammen, dass alle Leute irgendwie gesund bleiben und gute Entscheidungen treffen.
Also ich habe mich im Vorfeld auch mit einer Studie beschäftigt, die ist vom RKI, die verlinken wir euch dann gerne in den Shownotes, die dann nochmal deutlich zeigt, dass fast jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens eine psychische Erkrankung erlebt. Und ich kenne es auch so aus meinem näheren Umfeld, dass es wahnsinnig schwierig ist, Therapieplätze zu bekommen, dass es sehr akut sein muss, ansonsten wartest du da gerne mal 6 bis 8 Wochen drauf. Erlebst du das auch so?
Definitiv. 6 bis 8 Wochen ist da teilweise noch optimistisch. Also der Ausschuss, der guckt, wie viele Kassenplätze sind denn eigentlich nötig. Die sagen, ja, das ist doch, sind doch alles super versorgt. Also man hat doch innerhalb von 6 bis 8 Wochen dann doch irgendwie, oder ne, 4 bis 6 Wochen hat man doch irgendwie auch einen Termin. Das Problem ist aber so ein bisschen, sie haben halt dieses neue System eingeführt, wo man diese Sprechstunden hat, wo man dann halt sich einmal vorstellen kann bei einem Psychotherapeuten und da ein Gespräch halt bekommt. Aber das heißt halt nicht, dass man langfristig eine Therapie bekommt. Und das, sie werden halt das quasi schon als gut, die sind dann versorgt. So. Und klar, manchmal führt das eben auch zu einer Therapie und wenn man ein bisschen Glück hat, so, aber bei ganz vielen eben auch halt auch nicht. Und da sind dann halt die Wartezeiten sehr, sehr, sehr viel länger. Von daher würde ich sagen, es ist eine sehr drastische Unterversorgung eigentlich da. Die Bundespsychotherapeutenkammer auch wahrscheinlich so unterschreibt, beziehungsweise auch kommuniziert, aber der Bundesausschuss ist da anderer Meinung.
Woran glaubst du, liegt das, dass es immer mehr Leute sind? Setzen sich Menschen aktiver mit ihren Gefühlen und ihrer Gesundheit, ihrer mentalen Gesundheit auseinander? Oder ist einfach der Leistungsdruck und das Leben heutzutage herausfordernder als vielleicht früher?
Ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Also einerseits ja, ich glaube, es wird langsam weniger stigmatisiert, irgendwie zur Therapie zu gehen, sich mit seiner psychischen Gesundheit zu beschäftigen. Und daher ist wahrscheinlich auch der Bedarf so ein bisschen höher oder die Leute, die halt sich eben um eine Therapie kümmern. Gleichzeitig ist natürlich auch die, sage ich jetzt mal, stehen wir gesellschaftlich vor sehr, sehr vielen Herausforderungen. Und das macht natürlich auch was mit dem psychischen Erleben und äußert sich auch in erhöhten psychischen Erkrankungen. Also von daher ist es beides auf jeden Fall oder diese 2 Faktoren auf jeden Fall zu einem großen, großen Maß.
Wann würdest du sagen, ist so der Kipppunkt, wann aus einer ich bin schlecht drauf Stimmung eine chronischere Erkrankung wird, dass man sagt, aber jetzt brauche ich Hilfe?
Es ist so ein bisschen, also es gibt natürlich Kriterien, nach denen man unterscheiden kann, ab wann eine Erkrankung irgendwie vorliegt. Also zum Beispiel bei einer Depression, da muss man halt mindestens 2 der Hauptkriterien und mindestens 2 oder 3 der Nebenkriterien erfüllen und das für mindestens 2 Wochen oder das ist halt überwiegend. Also zum Beispiel, wenn man sagt, jetzt ja schlechte Stimmung, damit das halt klinisch auffällig wird, dann müsste das an den meisten der Tage innerhalb von 2 Wochen auftreten. Das heißt, wenn ich 2 Wochen konstant schlechte Stimmung habe, dann könnte das der Beginn einer depressiven Episode sein zum Beispiel. Aber das ist dann auch erstmal quasi eine akute, sage ich jetzt mal, psychische Erkrankung. Und chronisch wird es dann, oder von chronischen psychischen Erkrankungen sprechen wir, Da gibt es keine einheitliche Regel, aber in den meisten Fällen bei Dingen, die sich über ein halbes Jahr hinziehen. Also da sind dann die Zeitkriterien bei mehr als 6 Monaten.
Du bezeichnest dich ja selbst als Mental Tour Guide, habe ich so gelesen. Das klingt jetzt sehr, sehr bildlich. Was bedeutet das genau?
Ich verbinde damit so 3 Aspekte. Also erstens, es gibt natürlich mittlerweile auch besonders auf Social Media alle möglichen Inhalte zu Psycho und psychischer Gesundheit. Und vieles ist davon leider irgendwie auch so ein bisschen gefährliches Halbwissen oder schlichtweg irgendwie auch falsch oder vielleicht sogar schädlich. Und das hat eben auch eine Studie dieses Jahr gezeigt zum Thema Neurodiversität, wo insbesondere ADHS ja gerade auf TikTok und den Videoplattformen so einen Boom erhält an Inhalten, wo aber eine Untersuchung von Forschern aus Nordamerika dieses Jahr gezeigt hat, ja, dass über 50% der Inhalte auf TikTok zu ADHS Fehlinformationen enthalten. Und gerade weil es eben so viele fehlerhafte Inhalte gibt, braucht es eben auch irgendwie einen Guide oder jemanden, der sich so ein bisschen mit der Sache auskennt, der Fragen und Gedanken nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft einsortieren kann und vielleicht auch oder im besten Fall auch abgeschlossenes Studium und berufliche Erfahrung hat. Auf der anderen Seite oder ein 2. Aspekt ist, sich mit seiner Psyche und auch psychischen Gesundheit zu befassen, ist halt eben ein Prozess, wie so eine kleine Reise, auf die man sich begibt und im besten Fall eben auch mit Neugier. Und wenn man eben auch bei dem Bild bleibt, ich bin eben halt auch nur ein Guide. Das heißt, ich helfe dabei, eine Route zu planen, warne vielleicht vor Fallstricken, bin eine Begleitung durch die schwierigen Passagen so auf dem Weg. Aber ich kann niemanden den Berg hochtragen. Das könnte ich gar nicht und wäre auch gar nicht so wirklich sinnvoll, weil dann die Person gar keine Übung bekommt und immer abhängig davon wäre, getragen zu werden. Sondern es braucht halt immer eine motivierte Person, die selber Lust hat, auch zu laufen, diesen Weg oder sich da auf die Reise zu begeben. Sonst funktioniert das Ganze nicht, sowohl in der Beratung als auch in der Therapie.
Man muss auch, glaube ich, aufpassen, mit was für Begriffen man so schnell um sich schmeißt. Also jemand, der bei seiner Bachelorarbeit prokrastiniert, hat noch kein ADHS. Und nur weil du mit deinem Ex-Freund, Ex-Freundin Schluss gemacht hast, ist das noch lange kein Narzisst oder keine Narzisstin. Also da wird ja ganz viel mit den Worten toxisch, narzisstisch, ADHS, Depressionen, die werden ja wahnsinnig inflationär benutzt. Siehst du da die Gefahr, dass es diese Ernsthaftigkeit der Sache vielleicht ein bisschen so bagatellisiert?
Ja, schon. Also es ist halt, wir leben gerade in so einem Zeitfenster, in dem viele sich eben auch mit der Psyche auseinandersetzen. Leider nicht immer im professionellen Rahmen, sondern irgendwie, sie haben da irgendwie was gesehen und gelesen und dann verwendet man irgendwelche Begriffe, die dann ja vielleicht nicht mehr so ganz das treffen, was eigentlich damit gemeint ist, wie zum Beispiel auch Triggern ist so ein Wort, was mittlerweile ja auch wie so den Einzug in den alltäglichen Sprachgebrauch gefunden hat, wo man eigentlich sagt, ja gut, das ist ursprünglich eigentlich, kommt es aus der Traumatherapie so ein bisschen. Ich denke nicht, dass es was ist, was man unbedingt aufhalten kann. Sprache entwickelt sich halt irgendwie sehr wild und ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie der Versuch, das zu begrenzen oder der Sprachpolizei zu spielen, so ein bisschen fruchtlos sein wird. Aber man sollte zumindest irgendwie sich so ein bisschen Gedanken darüber machen, ob man jetzt oder wie man seine Worte wählt. Gerade wenn man sich so einem Therapie-Jargon bedient.
Ja, Worte haben nämlich auch eine unglaubliche Macht. Wenn jetzt jemand merkt, dass er psychisch an seine Grenzen kommt, was sind so die ersten Schritte, würdest du sagen, um da wieder rauszufinden?
Also theoretisch sind die Möglichkeiten vielfältig. Es kommt so ein bisschen auf die individuelle Situation an. Sagen wir mal, wenn jetzt eher nicht so viele finanzielle Ressourcen da sind, dann wäre natürlich die erste Anlaufstelle zu gucken, okay, gibt es irgendwelche kostenlosen Beratungsangebote oder gehe ich vielleicht mal zur Hausärztin oder gucke ich vielleicht direkt irgendwie nach einer Therapie, stelle mich da vor oder suche eben zum Beispiel in so eine Sprechstunde auf, wo man einfach auch mal, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt irgendwie ein Thema ist für eine Therapie, dann eignet sich diese Sprechstunde eben auch sehr gut, um das abklären zu lassen, in welchem Ausmaß sich das jetzt gerade eigentlich befindet. Ansonsten gibt es halt, es kommt so ein bisschen drauf an, wie die berufliche Situation ist, aber wenn man halt eben, sage ich jetzt mal, finanziell eher abgesichert ist, dann kann man halt auch überlegen, ob man sich als Selbstzahler zum Beispiel psychologische Beratung oder so ein Coaching oder sowas nimmt, um da so ein bisschen drauf zu gucken. Oder manche Unternehmen bieten tatsächlich das auch an als Bonusleistung, dass sie solche sogenannte Employee Assistance Programs haben oder beziehungsweise also Mitarbeiterberatung bei externen Firmen anbieten. Das wäre auch ein sehr guter erster Schritt. Ansonsten der minimalste erste Schritt ist auf jeden Fall, mit irgendjemandem anders darüber zu reden, sei es jetzt irgendwie Freunde, Familie, Hausarzt, irgendwie.
Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass die Berufsunfähigkeit, wie man vielleicht zuerst denken würde, nicht nur unbedingt mit körperlicher Beeinträchtigung zu tun hat, sondern eben auch mit mentaler. So, und das ist ein Aspekt, den wir da auf keinen Fall außen vor lassen dürfen. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, habe ich das Gefühl, wird von vielen ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und ich habe mich dann auch mit verschiedenen Leuten ausgetauscht, die meinten, naja, also ganz ehrlich, wir versichern unser Auto, wir versichern unser Handy, unseren Laptop, unsere Wohnung, aber uns selber, unsere Arbeitsleistung, von der wir ja komplett abhängig sind und wo auch kein Weg dran vorbeiführt, das wird irgendwie so, ach naja, passiert mir doch nicht, mäßig angeschaut.
Ja, es macht einerseits nicht so viel Sinn, aber ich glaube, es ergibt gerade dadurch Sinn, dass es halt ein Thema ist, was sehr nah an uns dran ist. So, ne? Unsere eigene mentale Gesundheit und der Gedanke daran, dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr in der Lage sind, unseren Beruf nachzugehen oder unser Leben so zu leben, wie wir wollen, ist halt ein bisschen gruselig. Und das ist, glaube ich, etwas, dass wir so ein bisschen wegschieben und vielleicht daher auch einfach so damit umgehen, so dass, ja gut, das passiert schon nicht. Also wieso soll das passieren? Ne? Man möchte das einfach von sich so ein bisschen auf Distanz halten. Es macht aber natürlich trotzdem eigentlich, also es ist nicht der sinnvollste Umgang damit, sondern der sinnvollste Umgang ist damit eigentlich das anzuerkennen und sagen, ja, es könnte passieren, möchte ich oder wie möchte ich vielleicht damit umgehen, dass sowas passieren könnte.
Aber ist das nicht ein Denkfehler im System? Also eigentlich sollte man doch froh sein, wenn sich jemand früh damit auseinandersetzt und sich Hilfe holt, bevor es zum Crashout kommt, oder?
Ja, schon. Das ist, da ist wieder so alles so ein bisschen so die Kostenfrage, ne? Wenn halt irgendwie eine gewisse psychische Erkrankung vorliegt, wo halt irgendwie Risikofaktoren bestehen oder wo das Risiko sehr hoch ist, dass eine Berufsunfähigkeit eintritt, dann sagen wir natürlich die Versicherungsfirmen, ja gut, da machen wir wahrscheinlich einen Draufleger irgendwann. Ist nicht so ganz in unserem Interesse und das ist halt so ein bisschen schwierig. Wir müssen da auch so ein bisschen gucken, weil auch im Gesundheitssystem gerade in der ärztlichen Versorgung oft irgendwie unnötig viele Diagnosen gegeben werden, die dann, wo man vielleicht teilweise auch gar nicht davon weiß, dass man irgendeine Diagnose bekommen hat, die dann halt eben auch die Versicherung schwerer machen oder das schwerer machen, da Versicherungsstatus einzutreten.
Gibt es eine Situation, in der du selbst gemerkt hast, okay, jetzt brauche ich eine Pause und wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich habe jetzt in der Psychotherapieausbildung gemerkt, dass mir das irgendwie nicht so richtig gut tut und habe da auch dann für mich entschieden, ja, ich brauche eine Pause. Und das war aber auch ein sehr, sehr langer Prozess, also jahrelanger Prozess, wo ich mich da so ein bisschen immer so durchgebissen habe und sage, nee, komm, du ziehst jetzt durch und beiß irgendwie die Zähne zusammen. Und es war halt auch so ein bisschen das, was, ich sag mal, von der Generation meiner Eltern auch so diese Stimmung war, sage ich jetzt mal, ja, schon okay, wenn man merkt, dass es einem nicht so ist, aber man muss auch irgendwie so ein bisschen die Zähne zusammenbeißen oder man muss auch mal so, genau, hab dich mal nicht so, sei jetzt hier, ne, von nichts kommt nichts und ohne Fleiß kein Preis und diese ganzen schönen Sätze, die man da, oder die vielleicht über viele Generationen eben auch so handlungsleitend waren. Und die sind eben nicht gut. Die sind psychologisch gesehen nicht gut. Wie gesagt, die Gefühle, die wir haben oder die Empfindungen, die wir haben, die sind Signale. So, und wenn wir die nicht hören, dann ist das ein Problem. Und ne, wenn wir irgendwie zum Beispiel einen Schmerzreiz verspüren und wir würden da nie drauf achten, was das ist, dann können wir uns auch schlimme Verletzungen oder so zuziehen. Und so ähnlich hält es sich eigentlich auch so ein bisschen mit Gefühlen. Und deswegen, es hat sehr lange gedauert bei mir, aber dafür habe ich jetzt so ein bisschen ein besseres Gespür dafür, wann irgendwie eine Belastungsgrenze irgendwie da ist und was, dass ich da dann eher hingehen muss, statt davor wegzulaufen.
Also ich finde es auch wahnsinnig wichtig, auf seine Gefühle zu hören. Oft ist der Grat ein bisschen schmal zwischen ich reflektiere mich selber und ich glaube meinen Gefühlen. Weil ich würde sagen, jeder reflektierte Mensch schaut erstmal auf sich, wenn er kritisiert wird und sagt, ne, okay, vielleicht habe ich was, also ne, niemand ist perfekt. Wenn ich mich blöd verhalten habe, dann stehe ich ja dazu, aber ich finde, da rutscht man auch ganz schnell in so ein Verhalten, dass man wie so auf Eierschalen geht und seinen eigenen Gefühlen nicht mehr glaubt und nicht mehr vertraut. Wenn sich immer denkt, ja, okay, aber vielleicht, also ich wurde jetzt schlecht behandelt, aber vielleicht habe ich das ja irgendwie rausprovoziert, weil vielleicht war ja ich unfair in der Situation vorher. Und das ist, finde ich, eine Spirale, die wahnsinnig schwer ist, wieder zu durchbrechen und wieder auf sich zu vertrauen und auf sich zu hören.
Ja, total. Also das, ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Es ist halt, gerade wenn man irgendwie in einem Umfeld ist, was einem vielleicht auch nicht so ganz so gut tut oder was vielleicht nicht so sensibel ist, vielleicht auch für Emotionen oder Bedürfnisse, dann wird das oft rückgemeldet auf eine Art und Weise, die nicht so hilfreich ist, wo man dann sich selber sogar so ein bisschen in Zweifel zieht. Aber im Endeffekt spielt es keine Rolle, ob es für andere, ob die auch so reagieren würden oder nicht. Du und dein Körper haben so reagiert. Also solltest du dich damit beschäftigen und solltest du das ernst nehmen.
Wäre das auch direkt was du deinem jüngeren Ich sagen würdest, wenn du heute mit all deinen Erfahrungen zurückblickst? So, hör auf deine Gefühle und acte danach?
Ja, total. Also das ist, wenn ich meinem jüngeren Ich so eine Botschaft mitgeben sollte, dann wäre das, glaub dir, irgendwie deinen eigenen Weg zu finden. Und das, was für andere richtig ist, ist nicht immer auch für dich richtig. Und du darfst es dir wert sein, auf deine Gefühle zu hören.
Am Ende läuft es eigentlich auf eine Frage raus. Woran merkst du rechtzeitig, dass deine mentale Gesundheit Aufmerksamkeit braucht? Erstens, schau auf Veränderungen, nicht auf einzelne schlechte Tage. Jede und jeder von uns hat mal einen Durchhänger. Aber wenn du über 1-2 Wochen merkst, dass du schlechter schläfst, schneller genervt bist oder dich dauerhaft überfordert fühlst, dann lohnt es sich, das Ganze im Blick zu behalten. Zweitens, Social Media kann vieles, Diagnosen stellen jetzt nicht unbedingt. Da fliegt so unendlich viel Halbwissen rum. Wenn du wirklich verstehen willst, was los ist, sind HausärztInnen, psychologische Sprechstunden oder Beratungsstellen einfach verlässlicher. Drittens, sprich drüber. Manchmal wirken Sorgen oder düstere Gedanken so viel größer, als sie eigentlich sind, wie ein Schatten im Zimmer. Sobald du drüber redest, mit FreundInnen, Familien oder einer Fachperson, machst du quasi das Licht an. Plötzlich wirkt alles viel kleiner und weniger bedrohlich und du weißt, womit du es zu tun hast. Es geht nicht darum, alles sofort zu lösen, sondern sich zu sortieren. Viertens, Grenzen haben ist normal und gesund. Dieses Augen zu und durch funktioniert vielleicht mal ganz kurz, aber nicht dauerhaft. Und wenn dir alles zu viel wird, ist das kein persönliches Versagen, sondern ein klares Signal, dass du was ändern solltest. Fünftens, nach Hilfe fragen ist oft nicht so leicht, aber ein Schritt nach vorne. Und auch hier gibt's nicht nur schwarz und weiß. Es gibt viele niedrigschwellige Angebote, noch bevor man überhaupt von einer Therapie spricht. Offene Sprechstunden, Kurzzeitangebote, Beratungen oder auch Programme über den Arbeitgeber. Je früher, desto besser. Und noch ein Punkt. Psychische Belastungen sind mittlerweile eine der häufigsten Gründe für längere Ausfälle im Job. Es ist also völlig legitim, auch finanziell vorzusorgen. Einfach, um im Ernstfall nicht doppelt in Schieflage zu geraten. Kurz gesagt, wenn etwas dauerhaft nicht stimmt, dann nimm's ernst. Sprich drüber, hol dir Unterstützung. Nicht, weil du zu schwach bist, sondern weil mentale Gesundheit den gleichen Schutz verdient wie körperliche. Manchmal läuft eigentlich alles gut. Dein Job, dein Alltag, deine Routine. Aber nach und nach merkst du, dass es nicht mehr so leicht geht wie früher. Nicht, weil du plötzlich keine Lust mehr hast, sondern weil körperliche oder mentale Gesundheit dich ausbremst. Und dann wird deutlich, wie wichtig es ist, dich abzusichern. Dich als Person und nicht nur Handy, Laptop oder Auto. Die Ergo-Berufsunfähigkeitsversicherung sorgt dafür, dass dein Einkommen abgesichert ist, wenn du länger ausfällst. Egal ob Burnout, Depression, Rückenprobleme, Unfall oder eine andere Diagnose, die dich an deinem Job hindert. Du bekommst jeden Monat eine feste Rente und kannst dich ganz auf deine Genesung konzentrieren, statt auf Rechnungen. Du entscheidest, wie hoch die Rente sein soll und wie lange der Schutz greift. Ergo schaut nicht, ob du irgendeinen anderen Job machen könntest. Entscheidend ist dein tatsächlicher Beruf. Und wenn du den nicht mehr ausüben kannst, dann greift der Schutz. Einige Tarife zahlen sogar schon ab 50% Berufsunfähigkeit. Und der Vertrag lässt sich später anpassen. Zum Beispiel, wenn du mehr verdienst, eine Familie gründest oder dich beruflich veränderst. Alle Infos, den Tarifrechner und die Möglichkeit zur persönlichen Beratung findest du wie immer in den Shownotes.
Das war Lifehacks. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier uns und empfehle uns gern weiter. Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.